Die gläserne Kuppel des Reichstags ist ein wahrer Besuchermagnet, der jährlich rund 1 Million Menschen anzieht. Die Aussicht über Berlin ist atemberaubend. Man überblickt die Stadt und die Regierungsbauten, die als Band des Bundes städtebaulich die beiden Spreeufer und damit symbolisch auch den Osten und Westen der Stadt verbinden, der durch die Mauer getrennt war. Ein spannendes Beispiel zeitgenössischer Architektur, denn hier zeugen große Glasfronten von der Offenheit und Transparenz der deutschen Demokratie.
Es ist einer der schönsten Orte in Berlin, auf dieser Kuppel oben zu stehen und die gesamte Stadt liegt einem zu Füßen. Das ist ganz egal, ob man das nachts macht oder tagsüber oder im Winter oder im Sommer. Man kann immer unfassbar weit blicken und hat ein unfassbar schönes Berlin-Gefühl.
Was ihr bei einem Spaziergang durchs Regierungsviertel noch entdecken könnt und welche Rolle die Kunst bei der Vermittlung demokratischer Werte spielt, darüber sprechen wir in dieser Episode auf einem Kunstspaziergang rund um die Regierungsbauten. Willkommen in Berlin. Willkommen bei Berlin Unboxed, dem Visit Berlin Podcast mit neuen Perspektiven auf die Stadt.
Ich bin Christina Volke, ich bin Kuratorin in der Kunstsammlung des Deutschen Bundestages und damit für eine sehr große Sammlung, eigentlich für ein Museum im Parlament zuständig. Viele Leute kennen das, viele nicht, aber dafür sind wir heute da.
Genau, die, die es nicht kennen, herzliche Einladung, sich das mal anzugucken. Und schön, dass du dabei bist. Darf ich du sagen eigentlich? Ist das okay? Ich habe das vorhin einfach so intuitiv gemacht. Ich weiß gar nicht.
Ja, es ist, sorry. Für mich ist es in Ordnung. Okay. Genau, ich bin Julia Pfannschmidt. Ich bin Museologin und Kunsthistorikerin, betreue hier in der Sammlung des Deutschen Bundestages vor allem den sogenannten Artotheksbereich, der zur Ausleihe für die Abgeordneten zur Verfügung steht. Und ja, dazu gehört einfach ein großes Aufgabengebiet, was Restaurierungen angeht, die Ausleihen zu koordinieren, zu beraten. Und ähnliches.
Da geht es wirklich um Dekoration. Die Abgeordneten dürfen sich Kunstwerke aussuchen für ihre Büros.
Ja, so ist es. Für Büros, für Besprechungsräume. Ja, also oftmals ist das genau der Grund, aber natürlich steckt dahinter auch eine andere Ebene. Ne? Es geht um Identität, es geht um Einladungen zum Dialog mit Gästen oder auch einfach zur Inspiration, ne? Für das tägliche Tun der Abgeordneten.
Von Visit Berlin dabei ist Josephine. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein hier für Visit Berlin. Und einen der größten Publikumsmagneten für Berlin heute vorzustellen, nämlich den Reichstag mit seiner gläsernen Kuppel. Wir wollen uns nämlich auch über die Transparenz der deutschen Demokratie unterhalten und so ein bisschen, was Kunst damit zu tun hat. Und damit gebe ich die Frage an Sie, Frau Volke, denn erinnern Sie sich an dieses große Kunstwerk, das Christo mit dem Reichstag 1995 geschaffen hat, als er das in diese silberne Folie einhüllte? Waren Sie denn da live dabei?
Ich war tatsächlich live dabei. Ich war damals noch Studentin der Kunstgeschichte und bin zum Reichstag gepilgert, wie ganz viele Tausende Deutsche und Touristen, die zu diesem Gebäude, das ja eigentlich völlig aus der Funktion gefallen war, gepilgert sind, um zu sehen, was dort passiert. Und Christo hat da ja ein riesiges öffentliches Spektakel draus gemacht. Das heißt, man konnte nicht nur die fertige Installation betrachten, sondern war ja eingeladen, auch die Verhüllung des Reichstags selbst mitzuverfolgen. Insofern, ich war dabei und es war damals für mich ein ganz großes Erlebnis, ohne dass ich wissen konnte, dass ich viele Jahre später in dieser Sammlung arbeiten würde. Und tatsächlich ist das aber so eine Klammer. Zum einen haben wir die vielen Werke, die Christo damals hergestellt hat. Es sind unfassbar viele Zeichnungen und Collagen auf der Präsidialebene des Deutschen Bundestages oder des Reichstagsgebäudes ausgestellt. Und zum anderen erzählen wir gerne von diesem Event, weil es sowas wie der Auftakt, der wirklich große, spektakuläre, international wahrgenommene Auftakt für dieses Kunstprogramm im deutschen Parlament war.
Also vielleicht muss man für unsere jüngeren Hörerinnen noch mal so kurz ausholen, denn Berlin war ja nicht immer Hauptstadt und nicht immer Regierungssitz. Das wurde ja mit einer ganz knappen Entscheidung damals beschlossen. Dann mussten ja diese Regierungsgebäude, die damals während der Zeit des Nationalsozialismus eher negativ belastet waren, ja auch umfunktioniert werden. Und eines dieser Gebäude war ja der Reichstag. Hat sich denn die Wahrnehmung des Reichstags geändert durch Christos Verhüllung?
Ich glaube schon, dass es um eine Umdeutung ging und auch um ein Zeichen. Wir kommen nicht in das gleiche Gebäude zurück, sondern es gab den Hauptstadtbeschluss und damit die klare Entscheidung, dass die Hauptstadt des wiedervereinten Deutschlands in Berlin liegen würde, dass der Sitz wieder im Reichstagsgebäude und angrenzenden Gebäude sein würde. Und die Verhüllung von Christo war ja auch immer von ihm aus einer Idee gefolgt, dass das Gebäude besetzt ist von viel auch Schande in der deutschen Geschichte, weil es halt als das Zentrum der Nationalsozialisten galt, aber die Geschichte erschöpft sich lange nicht darin, aber gerade durch das Ende des Zweiten Weltkrieges hat es ja sozusagen diese Konnotation getragen. Und dieses Verpacken eines ganzen Gebäudes in silberne Stoffbahnen, das muss man sich nochmal vorstellen, das ist einfach eine unfassbare Meisterleistung und auch eine große ästhetische Idee. War ja genau auf der Annahme begründet, dass wenn man es verpackt, wie bei einem Geschenk, man sich fragt, was ist eigentlich drin? Was kriegen wir da? Was verbirgt sich unter dieser Schale? Und genau das hat er geschafft. Und insofern war es auch perfekt, dass es überhaupt diesen historischen Slot gab. Nur an wenigen Orten der Welt gab es ein so inhaltlich aufgeladenes Gebäude als Zentrum der Macht, das gleichzeitig nicht genutzt wurde und wieder in Betrieb gehen würde, sodass sich diese Installation überhaupt gelohnt hat. Und Christo hat ja Jahrzehnte dafür gearbeitet. Der wollte das schon in den 70er Jahren machen. Der ist zu unfassbar vielen Abgeordneten persönlich hingegangen und hat die versucht, von dieser Idee zu überzeugen. Dann gab es eine Entscheidung, die sehr knapp ausgefallen ist, aber umso triumphaler in der Wirkung war.
Die Kunstsammlung erstreckt sich auf alle Liegenschaften des Deutschen Bundestages. Die mobile Kunstsammlung, die Artothek, die Julia Pfannschmidt betreut, und die Kunst am Bau, also Kunst, die mit dem Gebäude entsteht oder extra dafür geschaffen wurde. Frei und offen zugänglich für jede und jeden.
Das Entscheidende ist, dass man ins Parlamentsviertel kommen kann und wie in einem Freilichtmuseum herumlaufen und ganz viel international bedeutende Kunst sehen kann, ohne Eintritt zu bezahlen, ohne durch irgendeinen Sicherheitscheck gehen zu müssen und sonst irgendwie was. So, und wir stehen jetzt hier just mit dem Blick auf vielleicht für vor allem Touristen den bekanntesten Spot, nämlich den sogenannten Lampenladen. Der Lampenladen ist eigentlich ein Mitarbeiterrestaurant, eine Kantine.
Man muss das kurz einfach nochmal betonen, das ist unglaublich, das ist weltweit einzigartig, dass man so nah ran kann. Man kann hier dem Bundestagsabgeordneten beim Essen zugucken. Ja, wo kann man das sonst in der Welt?
Ja. Ja. Genau, ob man will oder nicht. So schön ist das ehrlich gesagt gar nicht. Und im Gegensatz zu diesem Restaurant, das tatsächlich zwar einsehbar ist, aber nicht zugänglich von außen, haben wir genau gegenüber unter dieser großen Freitreppe, da steht auch draußen dran Bistro, wird es demnächst ein öffentliches, für jeden zugängliches Café geben, was wir auch mit fantastischer Kunst von Marion Eichmann ausgestattet haben. Papierschnitte, hier aber, wo Jorge Pardo drin hängt, der sogenannte Lampenladen, das ist so ein bisschen Euphemismus. Ich höre immer, wenn hier Schiffe auf der Spree langfahren, die haben ja diese Tonbänder laufen, sie sehen links, sie sehen rechts, da. Und dann kommt immer an dieser Stelle und hier befindet sich der sogenannte Lampenladen. Lampenladen ist aber überhaupt nicht der Titel, sondern das ist eine Übertragung, die stattgefunden hat in den Berliner Köpfen, weil der Palast der Republik ja ausgestattet war mit 1001 Lampe. Eine ganz andere Geschichte, aber natürlich interessant, weil es war ja der Palast des Volkes und jetzt haben wir hier den Sitz des Parlaments, was auch die Repräsentanz des Volkes ist. Und hier hängen jetzt nicht 1001 Lampe, aber eine Menge.
Auf alle Fälle sind sie sehr bunt.
Die sind ganz
sehr, sehr hübsch. Ich finde das ja wirklich toll.
Genau. Das ist eine Installation des Künstlers Jorge Pardo, einem kubanischen Künstler, der schon lange in den Staaten lebt. Und er hat auch, wie alle Kunst am Bau-Künstler oder Kunst am Bau-Installationen, hier eine Gesamtinstallation entworfen. Das Auffälligste sind die Lampen. Die haben immer eine Kugelform und immer eine eher elliptische Form, die ineinander greift. Ja? Und die Farbkombinationen doppeln sich aber nicht und auch die Formkombinationen nur sehr selten. Das heißt, er hat das abgenommen aus den im Prinzip organischen Formen, die wir aus der Natur kennen. Und da wir an der Spree sind, hat es natürlich auch immer was mit Tropfen zu tun. Wunderbar, genauso funktioniert.
Genauso. Ja. Aber das lag jetzt nah.
Und wenn man jetzt noch rantritt an das Fenster, dann sieht man, was wir schnell machen. Oder soll ich es erzählen?
Nein, wir gucken das, ob wir das rauskriegen.
Dann sieht man auf den Tischen.
Oh, jetzt kommen aber sehr viele Hinweise. Da sind die Formen nochmal aufgegriffen.
Genau. Beziehungsweise weiterentwickelt, wie eine Linie. Also für alle Kunst ist immer eine Zeichnung eine Grundlage. Ja. Egal, ob man über Bildhauerei oder über Zeichnung oder Malerei oder Installation. Also die ersten Ideen entstehen immer als Zeichnung. Und was wir hier sehen, sind sozusagen die Linien, die wir oben wieder finden. In den Farben, die wir oben in den Lampen sehen. Sodass wir also diese organischen Formen im ganzen Raum verteilt finden.
tolle Bedeutung auch. Ja. Das sind wir ja auch, also das ist ja so ein schönes Beispiel für Kunst. Auch für greifbare Kunst vor allem.
Und es spiegelt sich auch auf der Spree am Abend, das ist wirklich wunderschön.
Genau. Und dann gibt es noch ein paar mehr Leuchtkunstwerke. Wenn wir uns umdrehen und ins Paul-Löber-Haus gucken, dann sieht man ziemlich deutlich diese Schwünge. Eins, zwei, drei, jetzt sehen wir auch den vierten.
Ah, jetzt.
Ja? Blau, grün, gelb, rot. Und das ist eine Installation von François Morellet, einem Künstler, der inzwischen verstorben ist, Franzose, der ganz viel zu mathematischen Fragen gearbeitet hat und Kunst immer als ein System verstanden hat, in dem zwar subjektive Empfindungen der Ausgangspunkt sind, die man aber objektivieren kann. Der hat viel zur Architektur gearbeitet und hat hier eine Arbeit abgeliefert, die ganz eigentlich unscheinbar ist, wenn man jetzt von diesen tollen Farben absehen würde. Also es fängt ja an mit dieser Geraden. Eigentlich ist es auch andersrum. Man denkt es eigentlich vom Kanzleramt aus. Wenn man das Kanzleramt im Rücken hat, hier reinschaut, dann beginnt es mit der roten Geraden und wird zu einem blauen Schwung. Und man muss überhaupt nichts über Morellet wissen. Man muss nur schauen und sieht plötzlich, dass die Gerade am Anfang sich in der Architektur, in dem Raum, den man von hier einsehen kann, sofort wiederfindet. Und dass alle Schwünge, vor allem aber der letzte Schwung in diesem Raum, total bestimmend sind. Weil der besteht ja aus diesen Rotunden, die Sitzungssäle, die sich in Türmen verstecken, für die Ausschüsse des Deutschen Bundestages. Das heißt, alles hieran hat die Schwünge und gleichzeitig ist es immer von der Gerade aufgehoben.
Könnte man das dann auch in Anführungsstrichen politisch interpretieren? Als Zeichen dafür, dass die Politik nicht immer geradlinig ist, sondern sich auch in Schwüngen bewegt. Also wenn wir hier im Regierungsviertel sind, denke ich natürlich immer an solche Bezüge. Gibt es da auch Interpretationen in diese Richtung?
Jede Kunst darf immer von jedem, der sie anschaut, interpretiert werden. François Morellet hatte diese Idee nicht, aber er war immer offen für alles, was assoziiert wird. Also es gibt ja auch kein Tabu in der Kunst, ja? Also vor allem in der Kunstinterpretation nicht. Das ist ja das Entscheidende und das ist auch das Geheimnis, warum viele extrem unterschiedliche Menschen, die vielleicht sonst wenige Gemeinsamkeiten haben, davon kann Julia ein Lied singen, plötzlich das gleiche Kunstwerk toll finden, obwohl sie so unterschiedlich sind, weil nämlich jeder seine Perspektive darauf hat und just das sieht, was ihn interessiert.
Das ist toll, das ist ein total demokratisches Prinzip, würde ich sagen.
Genau.
Also die unterschiedlichen Menschen, also zu diesen Gedanken zurückzukommen, ne, sind ja auch sehr unterschiedliche Menschen, die du quasi berätst als Kuratorin, Julia. Wie läuft denn das genau ab?
Also die Artothek, also unser sogenanntes mobiles Museum, steht natürlich allen Fraktionen zur Verfügung, allen Abgeordneten, wirklich auch von Fraktionsvorsitzenden bis hin zu anderen Funktionen, die die Abgeordneten natürlich haben. Das Schöne ist ja eigentlich dann zu sehen, dass dieses Interesse an der Kunst so groß ist, dass jeder Abgeordnete, jede Abgeordnete eigentlich etwas findet, womit man sich identifizieren kann, was die politische Arbeit auch so ein Stück weit begleitet und vor allem auch zum Dialog einlädt. Also es ist einfach interessant, welche Gespräche mit den Abgeordneten in unserer Schausammlung entstehen. Das hat von Gefallen, was gefällt mir, bis hin zu intellektuellen Gesprächen, die man dort führt, die dann aber auch in die Büros getragen werden. Also mit den Mitarbeitenden ist da ganz viel Interaktion mit den zahlreichen Gästen, die die Abgeordneten ja auch empfangen. Oder halt auch durch Social-Media-Auftritte, ne? Wird die Kunst ja auch ganz lebendig und wird ja auch ganz oft vermittelt von den Abgeordneten.
Erzählen die Abgeordneten dir vielleicht ab und zu sogar Geschichten dazu, ob sich da Gespräche entwickelt haben zu einem bestimmten Gemälde, das gerade in ihrem Büro hängt? Gibt es da Anekdoten?
Ja, es gibt ganz oft Berichte dazu, ne? Man muss ja sagen, dass die Abgeordneten ja eine große Bindung auch zu der Kunst entwickeln mit den Jahren der Amtszeit und die Gäste sprechen die Abgeordneten darauf an. Es geht ja viel darum, gefällt es mir nicht. Wir haben ja auch durchaus auch sehr politische Kunst. Darüber wird auch gesprochen. Also da höre ich relativ viel tatsächlich.
Das ist ja das Verrückte an Kunst. Deswegen ist es ja überhaupt ein Gesprächsraum oder kann Kunst Gesprächsräume eröffnen oder Dialogfeld sein, weil sie Räume schafft für die Freiheit von Gedanken. Ja, die Gedanken sind frei. Und wo gilt das mehr als in der Kunst? Was man ja hier sieht, ist, wenn man von außen schaut, einen Mann auf der Leiter. Wenn man von innen schaut, wir sehen es jetzt hier so ein bisschen im Eck.
Durch den Spiegel sehen wir es auch.
Ne? Genau. Und da, an der Rotunde ist noch einer außen. Ja? Haben wir also zwei Männer auf der Leiter. So. Und jetzt können wir uns kurz überlegen, was ist das? Ich meine, Neo Rauch, Leipziger Maler, Begründer oder einer der Mitbegründer der neuen Leipziger Schule, unfassbar berühmt als Künstler und immer verrätselt. Erzählt Geschichten, aber immer, wenn man anfängt, sie erzählen zu wollen, kommt man ins Stocken, weil er nämlich gar keine Auflösung gibt. Also ein Schloss, für das es keinen Schlüssel gibt. Oder so komplex oder lustig oder subtil oder widersprüchlich ist, dass man gar keine konsistente Erzählung machen kann. Und das ist genau das Interessante. Diese beiden Männer auf der Leiter sind aber für alle, die hier vorbeikommen, ein Anknüpfungspunkt an eine eigene Erfahrung. Und jetzt kann man immer testen, wer vorbeikommt. Ihr könnt ja mal sagen, was das für euch ist.
Also für mich ist tatsächlich dieser eine grüne Mann, der winkt mir zu und sagt, willkommen im Regierungsviertel, Josefine, guck dir mal an, was du hier alles sehen kannst.
Für mich war es eher, also für mich assoziiert es was Beschwerliches. Okay. Weil der Gang eine Leiter hoch, also man muss auch erstmal oben ankommen. Das wäre so meine erste Assoziation.
Okay, und da gibt es ja noch eine Menge mehr. Also zum einen finde ich, wir stehen ja hier vor einer riesigen Glasfassade. Was passiert mit Glasfassaden?
Spiegelt.
Die muss man putzen.
Das heißt, man könnte theoretisch, der erhebt ja die Hand und ob der jetzt winkt oder ob der eigentlich dann eine Glühbirne eindreht oder ob der eigentlich die Fenster putzt, weiß man nicht. Aber es gibt noch eine andere Assoziation und am Ende wissen wir gar nicht, welche richtig ist. Es gibt noch viele andere Assoziationen, aber wir stehen ja hier am alten Mauerstreifen. Die Grenze war früher Teil des Todesstreifens. Wer die Mauer, wir sehen das da drüben in unserem eigenen Mauermahnmal, Teile der originalen Mauer. Die hat Braunfels als Architekt in dieses Gebäude eingefügt. Dahinter war Todesstreifen. Das heißt, wer es geschafft hatte, und es waren nur wenige, die Mauer zu überwinden und in die Spree fiel und dachte, er sei in Sicherheit, war es nicht. Sondern er war erst, wenn er am Ufer angekommen ist, in Sicherheit. Während er noch auf dem Fluss war, konnte er rausgefischt werden. Viele sind erschossen worden. Und wenn man sich jetzt noch weiter zurückdenkt und die Fotografien aus der Zeit der Berliner Teilung sich vorstellt, dann gab es auf der Westseite immer Aussichtstürme. Und die waren ganz primitiv. Es war im Prinzip eine Leiter. Für mich sieht das immer so ein bisschen aus wie so ein umgekehrter Jägerstand. Ja, also so ein kleines quadratisches Kabuff, in das man reinsteigen konnte. Und dann haben die Leute aus dem Westen in den Osten gewinkt. So, und jetzt gucken wir uns das an. Wir haben jetzt zwei. Der eine winkt in die Richtung, nach Westen. Und der andere winkt in die Richtung, nach Osten.
Und weiter geht's auf unserem Kunstspaziergang und wir müssen erstmal kurz beschreiben, an welcher Stelle wir genau sind.
Also wir stehen hier am Nordeingang des Reichstagsgebäudes. Der liegt im Prinzip am nächsten an der Spree. So beschreiben wir den oft, wenn wir Gäste empfangen für Führungen. Und wir werden hier empfangen von einer Stele, die zwei Etagen durchläuft und auf der Schrift zu lesen ist. Und das ist ein Kunstwerk von Jenny Holzer, amerikanische Künstlerin, die schon immer mit Schrift gearbeitet hat und für den Reichstag eine Stele konzipiert hat, die vierseitig ist. Das heißt, vom Boden bis zur Decke laufen Schriftbänder durch, die man lesend verfolgen kann. Das sind Zitate aus Parlamentsreden zwischen 1871 und 1999. Und die Idee, dass die Rede, und zwar nicht nur die Rede, sondern auch die Gegenrede von mehreren verschiedenen Seiten, eine Grundsäule des Parlaments, also der Demokratie ist, findet man nirgendwo besser ausgedrückt als in dieser Arbeit. Man kann hier 20 Tage stehen und es wird sich nicht wiederholen, erst dann.
Genau. Ich wollte gerade nochmal fragen, 20 Tage müsste ich lesen und hätte nur eine Seite gelesen.
Ja. Und wenn man so hoch guckt, dann sieht man gar nicht mehr die Stele an sich, man sieht tatsächlich nur noch die Worte.
Richtig.
Also es sieht so aus, als wäre dieses Gebäude von diesen Worten abgestürzt.
Sehr gut verstanden, genau so soll es sein.
Kunst. Ist das ein gutes Beispiel? Wir hatten es vorhin, die Künstler, die hier sehr prominent vertreten sind, gibt es auch in kleinerer Form, und zwar in dem Bereich, um den du dich kümmerst, die Kunstsammlung für die Abgeordnetenbüros. Also ist es Absicht, dass die da immer wieder auftauchen?
Also es ist unterschiedlich. Die Namen, die man in den Kunstsammlungen erkennt, die findet man ganz oft in der Artothek wieder. Es sind teilweise Vorstudien zu den großen Installationen, teilweise aber auch gesonderte Werke, die dann zu anderen Anlässen angekauft werden. Und weil wir ja schon das Jenny Holzer Kunstwerk uns angeschaut haben, da gibt es eine Arbeit von ihr in der Artothekssammlung, die damals anlässlich eines Auftragsprojektes entstand. Da ging es um 100 Jahre Frauenwahlrecht in Deutschland. Das war damals eine große Ausstellung, die hier 2019 im Reichstagsgebäude gezeigt wurde. Und 19 plus 1 Künstlerinnen wurden eingeladen, dazu einen Beitrag zu leisten. Und Jenny Holzer, die ja sehr viel mit Text arbeitet im öffentlichen Stadtraum, hat auch für die Ausstellung ein Textblatt geschaffen und hat sich mit Worten damaliger Frauenrechtlerinnen befasst, die schon sehr früh das Frauenwahlrecht in Deutschland eingefordert haben, sodass man hier die große Kunst- und Bauinstallation sieht, aber auch die Abgeordneten die Möglichkeit haben, halt diese Namen für die Büroräumlichkeiten oder andere Räumlichkeiten auszuleihen. Es geht ja durchaus auch um die Förderung zeitgenössischer Kunst und junger Kunst. Also es sind durchaus auch neue, junge Namen in der Sammlung. Wir hatten jetzt kürzlich neue Ankäufe, zum Beispiel Josephine Sanya, eine junge deutsch-senegalesische Künstlerin, aber auch Big Names wie zum Beispiel Rebecca Horn, Donata Wenders. Also es ist durchaus auch ein Abbild von bedeutenden KünstlerInnen, die über die Jahrzehnte eigentlich hier in diesem Haus gesammelt werden.
Und nur wenige Schritte von hier entfernt, in einem der Außenhöfe des Paul-Löbe-Hauses, finden sich die nächsten Kunstwerke. Im ersten Moment gar nicht so offensichtlich. Ich würde sagen, hier sind schon viele vorbeigelaufen, ohne zu wissen, dass sie Kunst gesehen haben eigentlich.
Wobei es doch eigentlich die total klassischen, erstens der klassische Ort für Kunst ist und zweitens die klassischen Formen, weil es sind zwei Büsten, die auf Sockeln stehen. Und die heißen Deutscher 1 und Deutscher 2. Und die stammen von Twin Gabriel, einem Künstlerduo, die sozusagen die typischen Deutschen porträtiert haben. Und das Thema Büste ist natürlich im politischen Raum.
Jetzt wird es interessant.
Total. Genau. Das ist also eins der Kernthemen, auch im Übrigen für unsere Sammlung. Aber diese Tradition von wichtige Menschen auf einen Sockel zu stellen in einer Machtarchitektur, die durchzieht ja im Prinzip die westliche Kunstgeschichte seit ihren Anfängen. Und was wir hier sehen, sind zwei Rundumskulpturen, die aus Teflon gefertigt wurden, also einem Industriematerial, das wir eigentlich aus Pfannen kennen, das gut abwaschbar ist und mit der alten Kunst der Steinbildhauerei gar nichts zu tun hat, was das ganze Thema so schön ad absurdum führt. Und wenn man dann weiß, wer sich hinter diesen beiden Büstenköpfen verbirgt, dann schließt sich da auch so ein Kreis. Das wollte ich aber erstmal fragen. Seht ihr was?
Ja, also es ist ein gelber und ein eher rosaner Hut und der gelbe Hut, der sieht mir eigentlich, dieser Hut erinnert mich an Mexiko, würde ich sagen.
Aber sind das Hüte? Das ist halt, ich bin selbst halt gerade so, ich bin so unsicher.
Nee, es sind keine Hüte, sondern das Geheimnis von diesen Skulpturen ist, dass man entweder ganz stark visuell abstrahieren muss oder man guckt sich den Schatten an. Leider steht der Schatten gerade in die falsche Richtung. Aber im Schattenwurf würde man sehen, dass es sich einmal um das Profil von Johann Wolfgang Goethe handelt. Links, rosa, das ist nämlich die Stirn und nicht der Hut und das ist die Nase, die nach vorne kommt und dann springt es zurück da und man hat, also wenn man es nur im Profil anschaut, dann kann man das Gesicht von Goethe sehen und weil es eine Rundumskulptur ist, ist die
aus jeder Perspektive
und mit jedem Lichteinstrahl gibt es den gleichen Schatten.
Aber ist es dann Schiller, sein Freund?
Nein, das ist der Schäferhund, der deutsche Schäferhund.
Okay, nein. Ach, deshalb zwei, also Deutscher 1, Deutscher 2.
Der Sombrero ist der deutsche Schäferhund.
Genau. Und man kann es sehen, wenn man das einmal halbiert in der Achse und sich dann die Ohren vorstellt und den Augenvorsprung und die Nase von einem Hund und die Schnauze, dann ist man sofort dabei. Und da ist man wieder bei dem, was wir vorhin über Kunst gesagt haben. Es ist immer ein Angebot und jeder kann anfangen, spazieren zu gehen.
Ein bestehendes Kunstwerk ist in diesem Jahr noch ganz besonders im Fokus, nämlich zum 75-jährigen Jubiläum des Grundgesetzes. Und auch das frei zugänglich für uns alle.
Es ist ein Kunstwerk, das unabhängig vom Jubiläum erschaffen wurde, sondern das ist im Prinzip an der Außenseite des Jakob-Kaiser-Hauses an der Spree. Wenn man also von der Wilhelmstraße in Richtung Reichstagsgebäude läuft, läuft man unweigerlich an 19 Glasstelen vorbei, die übermannshoch sind. Und jede von diesen Stelen trägt einen der sogenannten Grundrechteartikel, also den ersten 19 Artikeln unserer Verfassung. Und zwar in der Fassung von 1949, der ersten Verfassung, die die Bundesrepublik hatte. Die sind eingeätzt in das Glas. Das Glas ist durchsichtig, man schaut dahinter auf das Gebäude. Und man kann davor stehen und im Prinzip genau lesen, was unsere Grundrechte sind bzw. waren. Aber vieles davon ist ja gleich geblieben. Die ganze Installation stammt vom israelischen Künstler Dani Karavan. Und der wurde, wie viele andere Künstler an anderen Orten in diesem riesigen Gebäude, just mit dieser Gestaltung an diesem Ort beauftragt. Und was er sich ausgedacht hat, war von sich aus, war keine Vorgabe. Dieses Grundgesetz in der Fassung von 1949, also quasi die Geburt der Demokratie nach dem Zweiten Weltkrieg und nach dem Nationalsozialismus und auch dem Holocaust zu zeigen. Das heißt, die Stelen sind nur ein Teil einer großen Installation.
Ich wollte gerade sagen, das gesamte Kunstwerk ist ja das, was wir von hier aus sehen können, auch mit diesen, ich möchte es jetzt mal, weil wir so oft schon beim Interpretieren waren heute, ich würde es als die Gänge, die wir dahinter sehen oder die Wege oder der Raum halt vielleicht auch einfach.
Also ich glaube, man muss bei Kunst, also kann man so sehen, wie immer, es gibt keinen, gibt's nicht, aber ich finde, man kann noch genauer schauen. Also wenn wir hier sehen, wir sind an der Straße und wir haben die 19 Grundrechte und wir schauen durch auf das Parlament, dann wissen wir, okay, Parlament ist der Ort, in dem die Gesetze dieses Landes verhandelt werden, ist schon mal an sich sozusagen kongruent, ja, passt. Und dann sehen wir aber das Land dahinter. Das ist eine abschüssige Wiese, die aufgeteilt ist in Segmente, die nach hinten durchlaufen. Und wenn wir uns das genauer anschauen, in der Mitte befindet sich eine Eisenstahlkonstruktion, schon gerostet. Da kommen 1, 2, 3, 4, 5, 6 Schornsteine raus. Es sind Schornsteine, genau, die passen zu einem Dampfer oder auch zu einem U-Boot. Und jetzt müssen wir aber ganz kurz überlegen, das, was sozusagen vor 49 liegt, zeitlich oder hinter, je nachdem, wie man den Zeitstrahl betrachtet, ist auch hier die Assoziationsebene. Das heißt, wir sehen eine in Gleise aufgeteilte Wiesenfläche. Und Gleise und Schornsteine assoziieren ganz klar den Holocaust.
Okay.
Ja? Aber gleichzeitig sind es auch Wege. Ja, weil es nicht nur in eine Richtung geht, sondern in mehrere. Man kann, egal, also ob man von dahinter schaut, im Gebäude, dann schaut man nach vorn oder eben man schaut zurück. Diese Schornsteine sind eigentlich Auslässe, die der Künstler wirklich einbauen musste, weil es darunter ein unterirdisches Erschließungssystem gibt. Und er hat sozusagen diese technische Vorgabe genutzt, um es so zu gestalten. Und hat diese Rampen angelegt. So. Und dann gibt es noch was anderes. Es gibt ja ausgehend von dieser Eisenkonstruktion mit den Schornsteinen, die hinter den Glasstelen liegt, wird der Weg weitergeführt. So. Und der läuft bis zur Spree, im Prinzip bis zum Geländer, was schon wieder Berliner Straßenland ist. Und ein ganz wichtiges Motiv für den Künstler, der ja ganz viele Installationen in Deutschland hat, ist immer die Verbindung zwischen Innen und Außen und Transparenz. Er verbindet ja nicht nur den Innenraum und den Außenraum und macht es beides transparent, was ja ein Ausweis für Politik ist in der Demokratie, sondern er hat zum Beispiel auch einen der Bäume, die eigentlich auf der Seite der Spree stehen würden am Geländer, rausgenommen. Da gibt es eine Lücke, steht kein Baum. Und der steht dann dafür da drin. Das ist eine sogenannte Blumenesche, die quasi aus dem Außenraum der Bevölkerung, da wo wir jetzt stehen, reingewandert ist in den Raum des Parlaments. Was eine ganz wunderbare, sinnfällige Formwerdung ist, genau, für die Frage von Volk, Bevölkerung. Und das Parlament ist Repräsentant des Volkes. Es sind die Volksvertreter.
Ich frage mich auch, weil man eben so durchschauen kann von draußen nach innen, dass wir als diejenigen, die hier als Vertreter des Volkes vorbeigehen, eben auch eigentlich durch die Grundrechte eine Kontrollfunktion darüber haben, was da politisch auch passiert.
Weil du aber eingeführt hast mit Grundgesetz 75 Jahre. Der Bundestag feiert das auch. Es gibt da in Bonn und in Berlin Festveranstaltungen. Im Mai zum Beispiel wird es hier einen großen Festakt geben, der mit einem Bürgerfest gekoppelt ist. Und zwar gibt es hier eine riesige Flaniermeile, in der sich der Bundestag für die Bevölkerung öffnet. Und sowohl im Außenraum als auch in den dann geöffneten Gebäuden der Bevölkerung Einblick gibt. Und wir machen aber aus diesem Anlass als Kunstsammlung ein eigenes Auftragsprojekt. Wiederum mit 19 plus 1 KünstlerInnen. In dem Fall werden internationale und deutsche Künstler und Künstlerinnen eingeladen zu jeweils einem Artikel des Grundgesetzes, und zwar den Grundrechten, einen Beitrag zu machen. Es sind 19 künstlerische Positionen und eine Position, die von der Bevölkerung gemacht wird, weil nämlich die Berliner Künstlerin Barbara Wrede beauftragt wurde, vor allem mit Schülerinnen und Schülern, aber eigentlich mit Menschen jeder Altersklasse, Workshops durchzuführen, die sich mit den Grundrechten beschäftigen. Und am Ende machen alle, die daran teilnehmen und die darauf Lust haben, mindestens einen Kranich, weil die Künstlerin sich ausgedacht hat, der Kranich steht für Glück und für Freude und für Wohlergehen in vielen verschiedenen Kulturen, vor allem natürlich in der japanischen. Und es gibt eine japanische Überlieferung, die sagt, wenn man 1000 Kraniche hat, ich weiß nicht, worauf sich das sonst bezieht, aber 1000 Kraniche bedeutet, man hat einen Wunsch frei. Das heißt, unser großes Ziel ist es, 1000 Kraniche falten zu lassen von mindestens 1000 Menschen, die mit in die Ausstellung zu bringen, sodass also auch die Bevölkerung drin ist und einen Wunsch für die Demokratie frei zu haben. Das heißt, wer immer Lust hat, vorbeizukommen oder aber sogar eine Klasse hat oder eine Schülergruppe, kann auf unserer Homepage sich einen Termin buchen und sagen, wir würden gern mitmachen. Und dann freuen wir uns, dass wir wieder neue Kraniche für dieses Ausstellungsprojekt haben.
Ja, ich wollte Frau Volke noch mal nach all den anderen Möglichkeiten fragen, wie man die Kunst hier angucken kann.
Also das Einfachste ist natürlich, dass man hierher kommt und im Außenraum spazieren geht. Das andere ist, im Lüdershaus gibt es unten unser Mauermahnmal. Das ist ein bundestageigenes Mahnmal, weil Braunfels, der Architekt, den Verlauf der Mauer in das Gebäude eingebaut hat. Und wir bespielen diesen großen Mahnmalsraum mit Ausstellungen, in denen, je nachdem, welcher Künstler, welche Künstlerin eingeladen wurde, Aspekte des Lebens in einer geteilten oder wiedervereinten Stadt oder auch geteilten und wiedervereinten Welt zu sehen sind. Man kann einfach reingehen und wird irgendeinen Aspekt zur Mauer und deren Geschichten erfahren. Dann gibt es die Möglichkeit, dass man sich über die Homepage des Bundestages für Führungen anmeldet. Die können, müssen aber nicht kunstzentriert sein. Der Besucherdienst, das ist ein ganz tolles Nachbarreferat von uns ist, beschäftigt viele BesucherführerInnen, die zu verschiedenen Aspekten der verschiedenen Häuser führen. Man kann sich zum Beispiel eine Kunstführung im Reichstagsgebäude oder im Paul-Löbe-Haus buchen. Man kann aber auch, wenn man eher umweltorientiert ist, zum Energiekonzept sich was erzählen lassen oder generell zum Politikbetrieb im Reichstagsgebäude zum Beispiel. Und was haben wir noch? Ach so, klar. Und man kann immer seinen Abgeordneten, seine Abgeordnete anschreiben und sagen, ich würde auch gern mal ins Parlament. Da muss man dann gucken, ob man das Glück hat, damit reinzurutschen. Aber eigentlich gibt es jede Menge Möglichkeiten.
Und natürlich kann man auch Führungen durch die gläserne Reichstagskuppel buchen, um den Kreis hier abzuschließen.
Das ist ja eine Spirale, die nach oben läuft. Und es ist einer der schönsten Orte in Berlin, auf dieser Kuppel oben zu stehen. Und die gesamte Stadt liegt einem zu Füßen. Das ist ganz egal, ob man das nachts macht oder tagsüber oder im Winter oder im Sommer. Man kann immer unfassbar weit blicken und man sieht Ost und West und Nord und Süd und die Dinge, die nah dran sind und die weit weg sind und hat ein unfassbar schönes Berlin-Gefühl.
Vielen, vielen Dank für diese tollen Einblicke, sehr Frau gerne. Volke und Julia Pfannschmidt.
Ja. Ja, für die interessierten Bürgerinnen und Bürger gibt es noch im September die Möglichkeit, ganz besondere Einblicke ins Parlament zu gewinnen am sogenannten Tag der Ein- und Ausblicke, wo wir durchaus auch besondere Kunstführungen anbieten und da gerne mal Ausschau halten an dem Tag selbst oder auf unserer Homepage schauen.
Vielen Dank.
Sehr gerne.
Ja, danke überhaupt. Also danke, dass wir das machen konnten.
Ja, sehr gerne.
Schön. Das war wirklich toll.
Eine herzliche Einladung zur Kunstsammlung des Bundestages, zur Kunst am Bau, zur Flaniermeile zum Jubiläum 75 Jahre Grundgesetz im Mai. Alle Informationen und die genauen Termine auch in den Shownotes unseres Podcasts. Berlin Unboxed, der Visit Berlin Podcast. Auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast oder Deezer. Folgt uns auf Instagram, Facebook oder YouTube und entdeckt Berlin mit der About Berlin App, dem digitalen Stadtführer für Berlin-Geschichte. Alle Infos auch auf visitberlin.de.